Thomas ist Deutscher. Mashallah, unser Bruder hier, Abdulhak, ist stolz darauf, Türke zu sein. Mashallah, Allahu Akbar, kam plötzlich auf der Welt mit der türkischen Fahne wahrscheinlich. Na, genauso lächerlich wie das, was ich gerade gesagt habe, ist auch die Idee des Nationalismus. Genauso lächerlich, was wir gerade belächelt haben, was wir uns gerade angeschaut haben, mit Gott sei Dank die meisten von euch mit Unglaube im Grunde genommen, mit dem Lächeln, verstanden haben, dass es natürlich Unsinn ist, was gerade gesagt wurde. Natürlich kann man nicht auf etwas stolz sein, wofür man nicht gearbeitet hat. Natürlich kann man nicht auf eine Nationalität stolz sein. Wie kann man stolz sein auf etwas, was man sich gar nicht erarbeitet hat, okay? Aber auf eine Sache, auf der ich stolz bin, ist, dass ich nach 28 Jahren, Alhamdulillah, immer noch Muslim bin, Alhamdulillah, und dass ich immer noch versuche, mehrere Sura zu lernen und einige schon gelernt habe. Darauf bin ich stolz. Ich bin stolz darauf, den Koran lesen zu können. Ich bin stolz darauf, dass ich Arabisch sprechen kann, Alhamdulillah. Ich bin stolz darauf, dass ich mich eingesetzt habe und einsetze für unseren Dien. Stolz darauf, dass ich meinen Kindern das beigebracht habe. Ich bin stolz darauf, meinen Doktor gemacht zu haben. Und ich bin stolz darauf, Historiker zu sein. Und jetzt kommt's. Kann ich stolz darauf sein, Grieche zu sein? Kann ich stolz darauf sein, weiß zu sein? Kann ich stolz darauf sein, schwarz zu sein? Kann ich stolz darauf sein, Deutscher zu sein? Die eine Gruppe hat gar nichts mit der anderen Gruppe zu tun. Überhaupt gar nichts. Überhaupt gar nichts. Islam. Viele würden sagen, okay, dann kannst du ja auch sagen, du kannst nicht stolz darauf sein, Muslim zu sein. Weil was kannst du dafür, nicht wahr? Was kannst du dafür? Du bist halt Muslim geboren, nicht wahr? Viele von euch. Ist das so? Wir sind alle Muslime geboren. Alle von uns sind als Muslime zur Welt gekommen. Aber was ist passiert? Ja.
Wir sind vom Weg abgekommen.
Was genau ist passiert? Vielleicht nochmal ein bisschen genauer.
Unsere Eltern haben uns verschiedene Religionen gegeben.
Das doch genau, nicht wahr? Du hast recht, was du sagst, aber er hat das ein bisschen detaillierter erklärt. Und zwar, unsere Eltern haben uns von diesem Weg weggebracht. Wir sind in der Fitra geboren, wir sind als Muslime geboren, aber unsere Eltern haben uns zu Christen gemacht, zu Orthodoxen gemacht, zu Juden gemacht, zu Katholiken gemacht, zu Protestanten, zu was auch immer. Okay? Was auch immer. Okay? Das haben unsere Eltern gemacht, richtig. Jetzt, irgendwann mal kommt die Zeit, wo es an uns liegt, zu sagen, okay, ich will es aber nicht mehr. Ich will kein Katholik sein. Ich will kein Feueranbeter sein. Ich will kein Christ sein. Und wisst ihr auch, du kannst auch sagen, ich will kein Muslim sein. Ja. Kannst du sagen. Nur gibt es Konsequenzen dafür, nicht wahr? Damit musst du leben. Du kannst aus dem Islam austreten. Ist dir frei überlassen. Aber du musst damit leben, dass Konsequenzen auf dich zukommen. Ist halt so. Nicht wahr? Also, stolz drauf zu sein, Muslim zu sein, ist ein ganz, ganz klarer, ganz klar, man kann stolz drauf sein, natürlich, weil man sich das ausgesucht hat. Man sucht sich das aus. Okay? Man ist nicht einfach reingeboren und das war's. That's it. Nein. Man muss nicht drin bleiben, wenn man nicht will. Und wenn man sogar in bestimmten Situationen schlecht für den Islam und für die Muslime ist, ist das vielleicht besser, sich erst einmal den Gedanken zu machen über den Islam und dann erstmal zurückzukommen zum Islam, inshallah. Und sehr viele brauchen das. Sehr, sehr viele haben das nötig. Erstmal zurückzukommen. Nicht wahr? Sehr viele wissen das hier, von wem, was ich spreche. Erst einmal diese Ideologie Nationalismus, von der wir sprechen. Ich weiß jetzt nicht, was der Bruder vor mir erzählt hat, aber lass uns erst einmal eine Definition klarstellen. Was heißt Nationalismus? Irgendeiner, der ein Smart-Handy hat und schnell mal nachgucken kann. Was steht, egal, guckt einfach nach. Ganz schnell, 2 Minütchen. Was steht auf dem Internet unter Definition Nationalismus? Was heißt das? Okay, genau. Und zwar eine übersteigerte Überzeugung, das wurde gerade gesagt, eine übersteigerte Überzeugung vom Wert und der Bedeutung der eigenen Nation, glorifiziert eigene Geschichte und würdigt häufig andere Nationen herab. Okay, all das, was gerade gesagt wurde, habe ich im Grunde genommen zusammengefasst. Also, eine übersteigerte Überzeugung vom Wert und der Bedeutung der eigenen Nation glorifiziert eigene Geschichte und würdigt häufig andere Nationen herab. Man guckt auf andere Nationen herab. Was ist ein anderer Name dafür? Wenn ich auf dich herabschaue, weil du Pakistani bist, wenn ich auf dich herabschaue, weil du Türke bist?
Diskriminierung.
Rassismus. Nationalismus und Rassismus, sehr, sehr nah. Im Grunde genommen führt das eine zum anderen, beziehungsweise ist auf der gleichen Stufe und Ebene. Und jetzt kommen wir zurück. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir zurückgucken auf die Sira von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Könnt ihr mir ein Beispiel nennen von etwas, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wo er genau so gehandelt hat? Er hat auf andere Nationen herabgeschaut. Er hat seine Nation als Mekkaner hat er vorgebracht und hat gesagt, ich bin stolz drauf, Mekkaner zu sein. Er hat auf seine eigenen Leute, hat seine eigenen Leute glorifiziert. Könnt ihr mir ein Beispiel nennen? Kein Beispiel? Warum nicht? Genau. Weil es das nicht gibt. Welche Person steht über eine andere Person? Die Person, die Taqwa hat. Welche Person sollte man mehr ehren als eine andere Person? Eine Person, die gottesfürchtiger ist. Darum geht es. Nicht eine Person, die schwarzer oder weißer ist. Nicht eine Person, die aus einem bestimmten Gebiet kommt. Nicht eine Person, die den Quraishiten als Hintergrund hat. Nicht eine Person, die Arabisch oder Türkisch spricht. Also eine sehr ganz klare und simple Sache. Ja. Nationalismus ist eine Krankheit, ist ein Krebsgeschwür, ist ein Problem. Und zwar nicht nur unter den Muslimen, aber vor allem unter den Muslimen, weil das heutzutage, und das schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten eingesetzt wurde, von den Koloniallehrern, aber auch untereinander. Man hat es so weit gebracht, dass es 23 arabische Nationen gibt, es gibt 53 afrikanische Nationen, es gibt mehr als 23 spanischsprachige Nationen in Lateinamerika, und die alle hassen sich untereinander. Man muss sich das vorstellen. Sie hassen sich untereinander. Der Syrer kann den Libanesen nicht ausstehen. Der Ägypter mag den Marokkaner nicht. Der Libyer mag den Tunesier nicht. Und das sind dann Araber, muss man sich mal vorstellen. Das sind Araber. Gleiche Nation im Grunde genommen. Wir reden von Nationen hier. Was ist eine Nation? Im europäischen Verständnis ist eine Nation genau das Problem, was wir heute haben. Das heißt, das ist ein Volk, das die gleiche Sprache spricht, den gleichen Hintergrund hat, das heißt Geschichtshintergrund, und deren Hintergrund praktisch mit deren Zielen zu tun hat in einer Nation. Das heißt, wenn ich jetzt Pakistani bin, Pakistan als Nation, dann identifiziere ich mich mit dem Land Pakistan und identifiziere ich meine Ziele als pakistanischer Bürger mit den Zielen des Landes. Okay, ich will später, dass mein Land besser wird als Indien zum Beispiel. Beispielsweise. Okay? Was auch immer. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Im islamischen Sinne haben wir diesen Begriff der Nation nicht. Aber es gibt im Islam eine Nation. Welche ist das?
Die Umma.
Die Umma. Was heißt das dann? Was ist das?
Alle Muslime.
Also so egal, Türke, Albaner, Grieche. Das ist ein Problem. Wie verständigt man sich dann? Okay, okay. Wie verständigt man sich dann? Ich meine, wenn ich jetzt mit einem Albaner im selben Zimmer bin, mit einem Bosnier im selben Zimmer, kann ich mich nicht verständigen. Was machen wir da? Das ist ein Problem. Na? Das hat die Nation im europäischen Sinne sehr gut begriffen. Sie sagen, das sind Leute, die dieselbe Sprache sprechen und mit demselben Hintergrund sind. Was ist unsere gemeinsame Sprache der Leute? Es geht nicht darum, ob ihr jetzt Arabisch sprechen, Schrift und bei Schrift von Wort und alles hundertprozentig da habt. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir das gemeinsame Buch in dieser Sprache haben. Wir haben das Arabische als unsere gemeinsame Sprache. Und im Arabischen beten wir tagtäglich. Du machst Salah fünfmal am Tag hoffentlich im Arabischen und nicht im Albanischen oder Bosnischen oder was auch immer. Nicht wahr? Oder auf Deutsch. Nicht wahr? Das vereint uns schon. Das alleine schon ist Wahnsinn. Das alleine ist schon Wahnsinn. Wir stehen vor Allah und Allah hört dieselben Worte von jedem von uns in seiner Sprache. In der Sprache, der uns herabgesandt hat, dem Koran. Den Koran, den wir alle in derselben Sprache, in derselben Form haben. Egal, ob ich Albaner, Türke, Grieche, Italiener bin. Das ist einfach nur, wenn man sich das überlegt, ist das absolut mindblowing. Boom. Das ist wirklich unglaublich interessant. Kein Volk auf der Welt hat das. Kein Volk auf der Welt hat das. Und wenn ihr euch den Hadith anschaut, von wegen, dass die Juden uns für um was beneiden? Die Juden beneiden die Muslime um was? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Um Assalamu alaikum. Einfach nur das Assalamu alaikum. Das alleine schon, da beneiden uns die Juden. Muss man sich mal vorstellen. Und wir können es nicht zusammenbringen, wir können nicht an einem Tisch zusammensetzen. Weil, ganz einfach, wir sind noch nicht bereit. Wir sind noch nicht auf dem Punkt gekommen, zu begreifen, dass dieser Nationalismus, der eine Neuerfindung ist, der Europäer übrigens, das ist nicht etwas, was es schon seit Jahrtausenden gegeben hat, weil genauso wenig mal, wie es Deutsche vor 200 Jahren gegeben hat, ja, vor 200 Jahren gab es kein Deutschland und keine Deutschen. Seit wann gibt es Deutschland? Seit wann gibt es Deutschland? Deutschland, ein Deutschland. Deutsches Reich, das Deutsche Reich. Seit wann gibt es die Idee Deutsches Reich und Deutschland? Seit wann?
100 Jahre. Deutsches Reich, würde ich sagen.
Also, ein bisschen länger. 1871. 1871, das Deutsche Reich. Italien. Nord- und Süditalien und die einzelnen Stadtstädten sind zusammengekommen 1871. Das heißt, 140, 150 Jahre. Davor gab es keine Deutschen. Es gab keine Deutschen vor 150 Jahren. Da können Sie uns erzählen, was Sie wollen. Genauso wenig, wie es keine Griechen gab vor 200, 300 Jahren. Das antike Griechenland, von dem man heute redet, gibt es gar nicht. Es gab die antike griechische oder antike klassische Sprache, diese antike klassische Zivilisation, aber nicht die Griechen oder Griechenland, so wie wir es heute kennen. Gab es nicht. Die Türkei. Ja? Richtig, und davor gab es das Deutsche Reich, 1871. Richtig, richtig, richtig. Ja.
Wir haben aber noch besprochen, dass
viele Geschichten absolut. Absolut richtig. Richtig. Oh, durch Deutschland durch gibt es mehr als 150.000, 200.000 Muslime. Deutsche Muslime, Alhamdulillah. Okay? Vergiss nicht, zweite und dritte Generation sind Deutsche. Ob sie jetzt einen Hintergrund haben. Was ist dein Hintergrund? Jetzt willst du mir sagen, du kommst aus Braunschweig oder Hannover oder Hamburg?
Deutsche, also von Abstammung her, nur ein Viertel Deutscher, aber hier geboren.
Mhm.
Also ich bin in Deutschland geboren.
Der Rest, der Dreiviertel, über ein Viertel Deutsch, der Rest ist? Siehst du? Ja, aber du verstehst, was ich sagen will hier, ne? Du verstehst nicht, was ich sagen will. Du verstehst nicht, dass Szymanski mittlerweile ein deutscher Name ist, obwohl es ursprünglich polnisch ist, nicht wahr? Und dass viele, 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 viele Nachnamen deutlich darauf hinweisen, dass sehr viele Deutsche einen Ursprung in Osteuropa oder in Russland haben? Ganz klar, okay? Und dass hier die Leute, die du hier siehst zum Beispiel, sie mögen jetzt zweite, dritte Generation sein von denjenigen, die in den 1960er, 70er eingewandert sind, aber es ist immerhin zweite, dritte Generation. Genauso wie Szymanski mal zweite, dritte Generation war. Aber im 19. Jahrhundert halt. Okay? Das heißt, wir reden hier von Deutschen. Mit verschiedenen Hintergrund. Mit verschiedenem Hintergrund. Okay? Und es gibt viel, viel mehr Deutsche, die zum Islam gekommen sind, Alhamdulillah. Mehr von denen, die sich auch im Grunde genommen gar nichts äußern oder zeigen. Gibt leider sehr viele. Der Begriff Nationalismus hat im Grunde genommen genauso wenig wie die Nation selber vor dem 19. Jahrhundert existiert. Weil es im 19. Jahrhundert angefangen hat mit der Französischen Revolution. 1789, die Französische Revolution ist gekommen. Und die Französische Revolution hat uns dazu gebracht oder bringen wollen, dass wir plötzlich alle in Nationen denken, in europäischen Nationen. Und zwar Franzosen, Türken, Italiener, Griechen und so weiter. Das Gedankengut dieser Nation besteht wirklich nicht länger als 200 Jahre. 1789, Französische Revolution, danach Grenzenziehung, das heißt, da haben wir die Franzosen, da haben wir die Italiener, da haben wir die Deutschen, da haben wir die Griechen und so weiter und so fort.
Wie war die Lage denn kurz vorher?
Da gab es, genauso wie auf dem Balkan, es immer noch heute verschiedene Stämme gab. Sagen wir mal Stämme, nennen wir das Wort Stämme, weil das wird reserviert für Afrika, das stimmt gar nicht. Genauso dasselbe Problem, was wir in Afrika haben, haben wir im Grunde genommen auch in Europa. Und das beste Beispiel, das letzte Beispiel in Spanien. Guckt euch mal Spanien an. Katalonien will Unabhängigkeit. Katalonien ist ein Teil von Spanien. Spanien ist eine Nation. Aber innerhalb dieser Nation haben wir andere Nationen. Problem ist, wie weit unterteilst du eine Nation? Das ist der Begriff Nation, der es unglaublich kompliziert macht. Was wir nicht im Islam haben. Weil wir alle, auch wenn wir mit verschiedenen Hintergrund hier sitzen, verschiedenen Hautfarben, verschiedenen historischen Hintergrund, trotz allem sind wir eine Nation. Es geht hier nicht um eine gemeinsame Sprache, es geht hier nicht um ein gemeinsames Aussehen, es geht um ein gemeinsames, die Art, wie wir Gott anbeten, als Muslime. Nicht wahr? Kriege, es wird immer wieder behauptet von Atheisten, Kriege finden statt wegen der Religion. Man kann das so einfach widerlegen. Das ganze 20. Jahrhundert, das schlimmste Jahrhundert der Welt, mit den größten Kriegen der Welt, sind alle Nationalkriege gewesen. Vom Anfang des 20. Jahrhunderts über die Balkankriege, über den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, den Kalten Krieg und so weiter, sind alles nationalistische Kriege gewesen. Das Problem waren Nationalstaaten und nicht Religionen. Da haben sich die Muslime bekämpft, da haben sich nicht Christen bekämpft, sondern da haben sich, Deutschland hat sich bekämpft, mit einer nationalsozialistischen Ideologie, nicht wahr? Hat Frankreich bekämpft, England hat Belgien bekämpft, Holland und so weiter und so fort. Nationalstaaten haben sich bekämpft, okay? Das Problem ist also sicherlich nicht im 20. Jahrhundert Religion, sondern hundertprozentig Nationalismus. 100% ist. Aber das ist gar nicht, darauf gar nicht angesprochen, überhaupt gar nicht wird darauf eingegangen. Die frühere arabische Identität, wenn man sich jetzt die Araber anschaut, ja, wir dürfen nicht vergessen, Prophet Muhammad kam aus Arabien, war ein Araber und er kam mit dem Begriff, den wir jetzt kennen im Islam, dem Begriff der Umma. Umma wird im Koran mehrere Male dargestellt. Okay, da gehen wir kurz drauf ein später, inshallah. Aber sehr wichtig zu sehen ist eine Sache. Was war dieser Begriff vorher? Wie hat als Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Araber unter den Arabern gewaltet hat, wie hatte man damals dieses National, oder wie hat man sich verstanden damals? Und wie lebten die Araber damals? Irgendeine Idee?
Stämme.
Stammesdenken, nicht wahr? Stämme. Genau, das waren verschiedene, Entschuldige, der hat aufgezeigt. Es ging um Stämme. Okay? Es ging um den Stamm und den Stamm, gegen den Stamm und so weiter und so fort. Das ist ein Problem gewesen, nicht wahr? Da haben sich Stämme untereinander bekämpft. Das ist nicht sehr anders, heute zu sagen, ich als Marokkaner habe ein Problem mit einem Tunesier. Ich aus Algerien habe ein Problem mit einem Ägypter. Das ist genau dasselbe. Das ist genau dasselbe. Asabia. Das ist genau dieselbe Situation, dass man sich nicht aushalten, man kann den anderen nicht ausstehen, ganz einfach, weil er aus einem anderen Gebiet kommt. Nichts anderes. Er kommt aus einem anderen Gebiet, subhanallah. Also dieses Stammesgesetz, diese Stammesbräuche hatten Stammeshäuptlinge. Es ging um die Ehre und das Ansehen des eigenen Stammes. Es ging darum, das zu schützen. Also, man führte Krieg, um seine Ehre, seinen Stamm zu schützen. Okay? Das heißt, das übertragen zu heute ist, man führt Krieg, um seine Nation zu beschützen vor anderen Nationen. Genau dieselbe Situation. Man findet den Schutz und die Sicherheit, fand man damals innerhalb des Stammes. Also, wenn man von den Quraysh abstammt, dann musste man auch unter den Quraysh, aber man kriegte auch Unterstützung von den Quraishiten und musste gegen andere Stämme bereit sein zu kämpfen. Der Islam veränderte diese Identität. Und zwar, von dem Moment, dass Medina ein islamischer Staat wurde, war jeder eingeladen, der Muslim war, nach Medina zu kommen und Medina zu schützen vor den Feinden um ihn herum. Innerhalb Medinas gab es aber auch andere, die als Teil dieses medinensischen Staates funktionierten, ohne Muslim zu sein. Es gab Juden, es gab Christen. Und die Verfassung von Medina, unglaublich wichtig zu sehen, die Verfassung von Medina hat die Juden zum Beispiel als gleiche Bürger anerkannt und hat denen erlaubt, ihre eigenen Synagogen zu haben, ihre eigenen Verwalter zu haben. Bis sich ein bestimmter Stamm der Juden gegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gewendet hat und sie aus Medina weg mussten. Okay? Und das wird heutzutage von sehr vielen Nichtmuslimen aufgegriffen und wird gesagt, guck mal, euer Prophet, er war Antisemit. Nicht wahr? Stimmt das? Er hat die Juden aus Medina weggeschickt. Also war er doch antisemitisch. Ja?
Sie haben auf Verträge eingegangen, die haben es gebrochen.
Halas. Er hat sie nicht weggeschickt, weil sie Juden waren. Er hat sie weggeschickt, weil sie gegen den Vertrag gehandelt haben. Nicht wahr? Wäre das ein anderer Stamm gewesen, die Muslime waren, hätte er sie auch weggeschickt. Hätten sie auch ein Problem gehabt mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und das, wenn man das einmal versteht in der Geschichte, sieht man so ein Muster durch die Geschichte hindurchgehen. Da gibt es im Osmanischen Reich einen Selim, the Grim heißt er auf Englisch, Selim, der, wie sagt man auf Deutsch?
Grimmige.
Der Grimmige, wie sagt man das? Gut. Und ihm wird vorgeworfen, dass er christliche Dörfer oder Christen verfolgt hätte. Was ist passiert? Genau das, was unter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passiert ist. Unter seiner Herrschaft, unter Selims Herrschaft, haben sich bestimmte Christen gegen ihn gewendet und haben sogar die Feinde unterstützt und haben Verträge gebrochen. Und daraufhin hat er diese Christen aus dem Land verwiesen. Und nicht, weil sie Christen waren, sondern weil sie gegen den Vertrag verstoßen haben. Nun müssen wir das erstmal kennen und wissen. Weil ansonsten kommt jeder an und sagt, guck mal, was der gemacht hat, guck mal, was der gemacht hat. Er war Antisemit, er war antichristlich. Siehst du, die Osmanen. Aber wenn wir das nicht wissen, dann sagen wir, ja. Ja, ist so, ne? Nicht wahr? Versteht ihr? Und darum ist die Geschichte unglaublich wichtig. Geschichte ist unglaublich wichtig. Noch nicht nur die Geschichte, sondern Geschichte im Allgemeinen. Okay? Also, die medinensische Gesellschaft war eine Gesellschaft, die im Grunde genommen multikulturell war, in der es aber die Umma als Nation gab, aber als Nation religiös gesehen. Das heißt, es gab Muslime, das war eine Umma, und dann gab es auch Juden, das war ihre Umma, ihre eigene Umma. Und sie waren nicht Teil der muslimischen Umma. Okay? Na, gemeinsames Hauptziel dieser Menschen in Medina war Sicherheit von Medina. Die Sicherheit und der Schutz von Medina. Das war ein gemeinsames Ziel in Medina. Während die Europäer später als Kolonialherren auftreten in Afrika, in Asien und auf der Welt, passiert ganz einfach Folgendes. Die muslimischen Länder werden alle kolonialisiert. Der neue Begriff der Nation wird ihnen aufgestülpt. Plötzlich gibt es ein Marokko. Es gibt plötzlich ein Tunesien, ein Algerien, ein Ägypten, ein Mauretanien und so weiter und so fort, die vorher nicht einmal in dem Staat, in dem sie heute sind, aber in bestimmter Weise als Provinzen gegolten haben. Zum Beispiel Maghreb, Al-Maghreb, Marokko, war mal eine Provinz des Islamischen Reiches. Aber nicht in den gleichen Grenzen, die wir heute kennen von Marokko. Und wenn jetzt jemand sagt, wer war Tarek Ben Ziyad? Habe ich immer wieder, wenn ich sie frage, wer war Tarek Ben Ziyad? Der erste Muslim, der Fuß gefasst hat in Europa, 711, Tarek Ben Ziyad. Wo kam er her? Kommt immer wieder die Antwort, aus Marokko. Nein, 711 gab es kein Marokko. Er war kein Marokkaner.
Das war Prophetenzeit.
Er war Muslim. 711, er war Muslim. Er hat nie gesagt, ich bin Marokkaner. Er hat niemals gesagt, ich bin Berber. Er hat niemals gesagt, ich bin Araber. Er hat immer gesagt, ich bin Muslim. Und die Muslime, die nach Europa gekommen sind, sind mit La ilaha illallah hingekommen. Sie sind nicht gekommen mit dem Banner des Arabertums oder mit dem Banner des Berbertums oder mit dem Banner von Marokko, von Algerien, von Ägypten. Gab es gar nicht. Gab es nicht. Das gab es gar nicht. Und das ist schwer zu verstehen heutzutage, wenn man denkt, wenn alles in Nationen eingeteilt ist, ist es schwer zu verstehen. Moment, wie? Marokko, Algerien, Ägypten? Na, das sind neue Gebilde. Neue Gebilde, die gab es nicht vorher. Das Problem dieses Nationalismus, den wir heute haben, ist darin, dass er durch die Geburt einer Person vorgegeben wird, die keine Wahl sein kann. Er ist starr, weil es keine andere Identität in sich aufnehmen kann. Während die Nation Umma jeden aufnehmen kann. Egal welcher Hintergrund, egal welche Farbe, egal welche Nationalität, egal wo er geboren ist, egal wer was, wo war was. Eine Sache ist nur, er muss Muslim sein. Und das ist nicht starr, weil jeder Muslim sein werden kann. Ja? Aber um Deutscher zu sein, musst du deutschen Blutes sein. Deutschen Blutes. Nicht wahr? Was sagt die Nationalhymne? Man muss deutschen Blutes sein, um Deutscher zu sein, ansonsten wirst du kein Deutscher. Egal, ob du jetzt hier 100 Jahre lebst, 200 Jahre lebst, sobald du ein bisschen anders aussiehst, ein bisschen dunkler bist, ja, bist kein Deutscher. Versteht ihr den Unterschied? Diese Starrheit, du kannst kein Deutscher werden. Du kannst mit deutschem Pass rumlaufen, du bist immer noch kein Deutscher. Ich werde immer wieder gefragt an der Grenze, ich komme gerade, ich bin heute Morgen angekommen, an der Grenze. Kefokeri, ist aber kein deutscher Name. Sag ich, ihr Name, ne? Ist Ihr Name Deutsch? Was heißt das Deutsch? Was ist Kifokeris? Szymanski habe ich gerade gesagt. Szymanski ist so deutsch, nicht wahr? Ist aber polnisch. Wie viele polnische Nachnamen kennen wir in Deutschland? Mehr als die Hälfte wahrscheinlich der deutschen Nachnamen sind polnisch. Da kommen die uns erzählen, Kifokeris klingt aber nicht sehr deutsch, nicht wahr? Tunjai klingt aber nicht sehr deutsch. Nein, klingt nicht, ne? Ihr Name ist scheinbar schon. Also, wir müssen diese Sachen, da müssen wir Antworten drauf geben können. Wir müssen bereit sein, darauf zu antworten. Das können wir nur machen, wenn wir den Gesamthintergrund kennen. Der Islam nimmt andere Identitäten in sich auf. Sura 49, und zwar Vers 13, sagt Folgendes. Wir dürfen das nicht vergessen. O ihr Menschen, ja, Johannes, wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf dass ihr einander erkennen möget. Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist, Taqwa hat. Wahrlich, Allah ist allwissend, allkundig. Das ist Vers 13 in Surat 49. Subhanallah, wurde gerade erwähnt. Nicht wahr? Taqwa, jemand, der Taqwa hat, der gottesfürchtig ist. Prophet Muhammad s.a.w. hat Folgendes gesagt, und zwar, wahrlich, es gibt keine Vorzüge, die ein Araber über einen Nicht-Araber besitzt, noch ein Nicht-Araber über einen Araber, noch gibt es einen Vorzug eines weißen Menschen über einen schwarzen Menschen oder eines schwarzen Menschen über einen weißen Menschen, außer durch Taqwa. Außer durch Taqwa. Authentischer Hadith. Von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weiterhin wurde von Abu Dawud überliefert, dass der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala sagte, der ist nicht einer von uns, der zu Asabiyya aufruft oder für Asabiyya kämpft oder für Asabiyya stirbt. Asabiyya, Nationalismus. Kann man so übersetzen. Er ist keiner von uns, der zu Asabiyya aufruft oder für Asabiyya kämpft oder für Asabiyya stirbt. Subhanallah. Die Menschen, die für ihr Land sterben, türkische Fahne drüber. MashaAllah. Allah wird Shahid, ja, sagt man nicht. Shuhada. Allahu alam. Ich weiß nicht. Schwer. Es ist schwer, das zu glauben. Es ist sehr schwer zu sehen, dass wenn jemand für sein Land stirbt, mit dieser Flagge und auf diese Flagge auch wirklich sein Blut drauf wirft, dass dieser Mensch als Shahid stirbt. Meistens sogar eine muslimische Nation gegen eine andere muslimische Nation. Ja. Von Abu Dawud wurde Folgendes überliefert, dass der Gesandte Allahs, sagte er, der ist nicht einer von uns, der zu Asabiyya aufruft oder für Asabiyya kämpft oder für Asabiyya stirbt. Das ist eine andere Sache, die wir gerade eben, also eine andere Wortwahl, von der die wir gerade besprochen haben. Wie heißt das Seminar heute? Lasst es, die Sache stinkt. Glaubt es oder nicht, das ist ein Ausruf unseres Propheten Mohammed, man findet diesen Ausruf in Muslim und Bukhari, authentischer Ausruf. Und zwar hat er in einem Hadith, wurde überliefert, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf Asabiyah sagt, lasst es, die Sache stinkt. Lasst es, die Sache stinkt. Es wird noch schlimmer. Es gibt vier Sachen der Jahiliyyah, die in meiner Umma existieren und die nicht aufgegeben werden, sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nummer eins, das Prahlen über die Vorfahren. Meine Vorfahren waren das. Weißt du, mit wem du sprichst? Weißt du, wer ich bin? Wenn was passiert in Griechenland auf der Straße, das allererste, was der andere Grieche zum anderen Griechen sagt, weißt du, mit wem du sprichst? Weißt du, wer ich bin? Was soll das? Eins. Zweitens, üble Nachrede. Drittens, die Sterne nach Regen fragen. Schirk. Viertens, jammern oder wehklagen um die Toten. Nicht wahr? Die Sachen, die wir alle sehen in der arabischen, islamischen Welt. All die Sachen sehen wir und hören wir. Ich werde nie vergessen, wie ich eingeladen war von diesem Bruder in Jemen. Er meinte zu mir, ach, ich muss dir was zeigen. Ich sage, oh, was zeigst du mir? Na, guck mal, kommt er runter mit so einem kleinen Heftchen. Guck mal hier, das geht alles zurück zum Prophet Muhammad. Das sind meine Vorfahren. Ich sage, Mashallah, sage ich. Schön, sage ich, Mashallah. Betest du auch fünfmal am Tag, sage ich. Ach, ich zeig dir was hier Wichtigeres. Und du fragst mich, ob ich fünfmal am Tag bete. Ob ich Koran lese. Das ist alles sehr gut, was du mich fragst. Aber was wichtiger ist, guck mal, wo ich herkomme. Subhanallah, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr müsst euch das erstmal reinziehen. So denken Menschen heute in der arabischen Welt. So denken Menschen heute in der islamischen Welt. Weißt du, wer ich bin? Wo komme ich her? Letzten Endes dann, Imam Shafi hat gesagt, wer Nationalismus oder religiöse Rhetorik aufzeigt und dazu aufruft, ist von der Schahada abgefallen. Subhanallah. Was heißt das? Er hat den Islam aufgegeben.
Wie kommt das? Nationalismus? Von Shaitan?
Was hat Shaitan selber gesagt, als er den Körper von Adam al-Islam vor sich gesehen hat? Warum hat er das gesagt? Warum dachte er, dass er nicht vor Adam niederknien sollte? Das war, was er machen wollte.
Richtig, genau.
Weißt du, wer ich bin? Ich bin weiß. Du redest mit mir so. Weißt du, woher du kommst? Aus dem letzten Busch kommst du gerade raus und dann kommst du mit mir so reden. Nicht wahr? Ist doch genau das. Das ist genau das. Nicht wahr? Kommst du mir, Deutscher, da, vor 200 Jahren, ich wusste nicht mal, wie Toiletten zu bauen waren. Hatten wir in Griechenland schon, ne? Aristoteles und Sophokles, 2000 Jahre davor. Ist doch genau dasselbe. Arroganz von oben bis unten. Das ist Arroganz. Arroganz gehört Scheitan. Und Scheitan ist unser Feind, nicht unser Freund. Und alles, was Scheitan macht und glaubt, wir müssen ihm das Gegenteil machen und daran glauben. Okay? Das letzte in einer Hadith-Sammlung von Muhammad ibn Abdullah Khatib al-Tabrizi, ich weiß nicht, ob das schon mal gehört wurde, und so heißt die Hadith-Sammlung Mishkat al-Masabith. Und dort sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Folgendes. Wer zum Nationalismus aufruft, dann ist es so, als ob er in die Genitalien seines Vaters gebissen hat. Subhanallah. Ich habe noch nie so einen Hadith gelesen. Müsst euch mal vorstellen, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie er gesprochen hat. Ihr wisst, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Wir alle wissen, so eine Aussage ist unglaublich für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber er hat die Aussage getätigt, basierend auf Nationalismus Asabiyya. Weil es halt der Tod der Muslime ist. Und hallo, wir sehen die letzten 200, 300 Jahre, wir sehen, wie die Muslime wirklich nicht einmal am selben Tisch sitzen können. Es gibt letztlich, und ich habe mich heute noch mit dem Bruder unterhalten, es gibt eine Idee von 5 großen muslimischen Ländern, die zusammengekommen sind, letztlich seit 100 von Jahren endlich mal, kommen 5 Länder zusammen und sagen, wir wollen was gegen Islamophobie tun. Das sind 5 große Staaten, 5 sehr wichtige Staaten in der islamischen Welt, von denen wir 3 morgen besprechen werden, inshallah. Weil diese 3 Staaten haben sehr viel für den Nationalismus getan in der islamischen Welt, gegen den Islam. Und hoffentlich sind die dann auch diejenigen, die jetzt das wieder zurückdrehen werden und das korrigieren werden. Weil inshallah, ich meine, Tauba ist immer da, nicht wahr? Für jeden, für jeden. Und nicht nur für jeden für Individuum, aber auch für die Nation. Mhm. Und wir endlich mal begreifen, dass wir als Nation stark sind, zusammen als Muslime, als eine muslimische Nation, als eine Nation. Egal, ob wir Afghanis, Pakistanis, Griechen, Türken, Italiener oder Deutsche sind. Egal, ob wir Helmut heißen, ne, Stephanos oder Ahmed. In dem Moment, dass wir alle an diesen einen gemeinsamen Gott glauben, in seiner Sprache sprechen und vor ihm niederknien, gehören wir zu dieser einen Nation an, dieser einen Umma. Und das, überlegt mal, was wird passieren, wenn 2 Milliarden Muslime niederknien? Ihr habt alle mal Erdogan euch angeschaut, nicht? Erdogan. Du kennst Erdogan nicht? Ne? Erdogan? Kennt ihr doch, oder?
In Deutschland ist das nicht so bekannt, die Serie, aber...
Hey, in England, wenn ich Erdogan sage, sind alle... ja. Wirklich? Das muss doch, come on, bei so vielen... Subhan. Masha'Allah. Also, Erdogan, da ist eine Szene...
Türkische Serie.
Türkische Serie. Da ist eine Szene, oder nehmen wir mal was anderes. Ein sehr schöner türkischer Film. Habe ich mir aus der Türkei mitgenommen, 1453. 1453, die Öffnung von Konstantinopel. Und da siehst du, Sultan Mehmed Fatih mit Millionen von osmanisch-muslimischen Soldaten hinter ihm stehen. Sie alle zusammen in Sujud, alle zusammen in Rukur. Wahnsinn! Du kriegst Gänsehaut, wenn du das siehst. Du kriegst Gänsehaut, du siehst, wow. Jetzt überleg ihr mal, wir kriegen Gänsehaut als Muslime. Nicht-Muslime rennen in die Toilette. Die haben ein Problem damit. Klar doch. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Millionen von Menschen, die Allahu Akbar schreien. In Wien, das, was die Wiener am meisten Angst gemacht hat, die zwei Belagerungen, die sogenannten Türkenbelagerungen, das, was denen am meisten Angst gemacht hat, ist von weitem wisch, 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 und vom Näherem Allahu Akbar. Allahu Akbar. Die Türken kommen. Das hat denen Angst gemacht. Bis heute. Glocken, die Glocken sind immer noch heute in Wien, hört man sie ab und zu mal. Es gibt bestimmte Perioden, wo sie klingen. Da gibt es bestimmte, die wissen die Wiener auch selber nicht, das sind bestimmte Perioden, die sie haben, die sie daran erinnern sollen an die zwei Belagerungen des 16. und des 17. Jahrhunderts. Bis heute noch, bis heute noch. Wir reden gerade von 400 Jahre später. Hey, also das ist keine Kleinigkeit. Ne? Wir müssen nicht denken, ach ja, zusammenkommen, ist ja eine schöne Sache. Ne? Wir reden hier nicht von zusammenkommen, um Spielkasten zu... Wir reden hier gerade, zusammenzukommen als Nation, als Umma. Als Umma, als was wir eigentlich sind. Wir sind eine Umma. Wir sind eine Umma. Vielleicht eine sehr schwache, eine kaputte. Trotz allem sind wir eine Umma. Subhanaka. Na, ich will jetzt hier anhalten... Es gibt noch sehr viel zu erzählen, das machen wir morgen inshallah noch. Da gucken wir uns 3 Länder an morgen inshallah, die sehr wichtig sind und eine sehr große Rolle spielen werden in der Zukunft inshallah.